Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Anruf aus der Arktis, die ohne Anruf aus der Arktis heute auskommen muss. Denn wir sprechen heute mal ein bisschen über die Hintergründe dieses Podcast-Projekts der Lausitzer Rundschau, sitzen dazu hier im Medienhaus uns gegenüber. Wir, das sind in dem Fall ich, Daniel Rosbach, und du,
Daniel Steiger.
Genau. Daniel, du bist derjenige von uns, der Redakteur, der wöchentlich einmal mit Thomas Wunderlich, dem Kapitän des Forschungsschiffs Polarstern, das in der Forschungsexpedition Mosaik gerade unterwegs ist, diesen Podcast eigentlich immer machst. Und weil wir aus den verschiedenen Gründen, über die wir gleich noch sprechen werden, da ja nicht so viel Zeit ist, Hintergründe dazu zu erklären, haben wir uns überlegt, dass wir das einmal jetzt in diesem Gespräch machen und ein bisschen darüber reden, wie es zu diesem Projekt kam, diesem Podcast-Projekt, was die Hintergründe der Expedition sind und einmal ein bisschen hinter die Kulissen sowohl des Podcastes, den wir jetzt gerade angefangen haben, als auch der Expedition schauen. Fangen wir doch vielleicht damit mal an, diese Expedition nochmal vorzustellen. Ich habe gerade schon gesagt, Mosaik ist die große Überschrift dieser Expedition, auf der der Eisbrecher Polarstern gerade unterwegs ist. Was hat es damit auf sich? Wer organisiert diese Expedition überhaupt?
Also Organisator ist das Deutsche Institut Alfred Wegener, die ja, ich glaube, Arktis- und Antarktis-Expeditionen vor allen Dingen durchführen. Also wie es bei solchen Expeditionen wahrscheinlich immer ist, geht da irgendwie eine jahrelange Vorbereitung hinaus. Da sind, glaube ich, 19 verschiedene europäische Länder eingebunden in diese ganze Geschichte. An Bord, ich glaube, Thomas hatte das mal gesagt gehabt, es sind 100 Leute immer an Bord, 60 Mann Besatzung, 40 Wissenschaftler, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Aufteilung. Und wie gesagt, die wechseln halt auch ständig, also es sind hunderte von Leuten irgendwie damit beschäftigt, auch an Land noch das Ding mitzubetreuen. Es ist ja nicht bloß die Polarstern, die da, das ist das Schiff, was ständig dieses eine Jahr in der Arktis quasi ist, vor Ort ist und forscht. Es gibt da irgendwie, zumindest gab es den vor Corona-Zeiten, einen relativ, nennen wir es mal, Shuttle-Service mit russischen Eisbrechern. Die haben quasi immer Versorgungsfahrten sozusagen unternommen und haben Güter zur Polarstern transportiert, beziehungsweise waren die, glaube ich, auch verantwortlich dafür, dass Besatzung und Wissenschaft da alle 8 Wochen, glaube ich, war dieser Austausch, immer regelmäßig sich ausgetauscht werden, weil ich glaube, das erste halbe Jahr dieser Expedition fand quasi monatelang im Dunkeln statt, weil da oben halt Arktisbereiche die Sonne dann tagsüber auch nicht aufgeht. Das ist auch für die Psyche wohl, können wir uns nicht zumindest nur vorstellen, auch belastend ist, das irgendwie durchzustehen.
Genau, das gibt ja schon ein Gefühl dafür, wie groß diese Expedition ist, ne? Also diese Zahl von 100 Menschen, die da gleichzeitig arbeiten, aber in Wirklichkeit sind halt noch viel mehr beteiligt, weil es eben diese Rotation gibt, weil es insgesamt 4 Legs nennt die Expedition das, also 4 Abschnitte, in denen jeweils die Besatzung gewechselt wird, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wechseln. Das heißt, das ist ein sehr großes Team, wo ja noch weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch dahinter stehen, die von zu Hause aus das vorbereiten, später auch auswerten natürlich, und wo auch sehr viele verschiedene Institutionen beteiligt sind. Also das Alfred Wegener Institut, hast du ja gesagt, ist da federführend, aber arbeitet mit ganz vielen Einrichtungen zusammen.
Genau. Also das weiß ich gar nicht im Einzelnen, wie viele da noch mit eingebunden sind, aber sind ja alles Wissenschaftler aus unterschiedlichen Ländern, die haben halt ihre eigenen Institute, die dann logischerweise mit Forschungsaufträgen, die ihre Wissenschaftler versehen und auf das Schiff quasi entsenden. Also das ist ein ganz großer Verbund, der da tätig ist.
Genau. Und wenn du jetzt sagst, auf das Schiff entsenden und Arktis, wie kann man sich eigentlich vorstellen, wie nah am Nordpol ist die Polarstern da unterwegs?
Ich glaube, dass diese Frage kann man nur schwierig beantworten, weil das variiert ja von Tag zu Tag. Also man muss sich vorstellen, diese Polarstern ist quasi, die haben sich eine Eisscholle gesucht, ja, haben da irgendwie festgemacht, sage ich jetzt mal ein bisschen leidenhaft, und diese Eisscholle treibt da irgendwie durch das Polarmeer, ja, also und damit kann man, wie gesagt, an dem einen Tag ist die Position halt X und an dem anderen Tag Y. Deshalb kann man nie genau sagen, wie nah die am Nordpol generell ist. Ich habe letztens bloß mal geguckt gehabt bei unserer ersten Podcast-Folge, wie weit sie von hier entfernt ist. Und da waren es irgendwie 3.500 Kilometer.
Genau. Und das ist auch quasi die Aufgabe. Also es geht um eine relative Langzeitbeobachtung, also über ein ganzes Jahr. Und man will an verschiedenen Stellen sein, weil man auch beobachten will, wie sich das Eis bewegt, welche Kräfte im Eis wirken und wie die sich verändert haben, vielleicht auch über die Zeit oder wie sie sich in dieser Zeit verändern.
Genau, unterschiedliche Meeresströmungen, die man beobachten will. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die die Wissenschaftler im Blick haben und dokumentieren. Genau, und deshalb ist das, war halt die Idee, wirklich zu sagen, einfrieren, unterschiedliche Ortschaften, dann quasi übergleiten, kann man quasi sagen, mit der Scholle. Genau, das ist die Idee der Expedition.
Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was dann dabei erforscht werden soll. Als erstes fällt einem bei Eis und Arktis natürlich der Klimawandel, die globale Erwärmung ein, die dazu führt, dass es da weniger Eis gibt. Das ist auch was, was die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da beteiligt sind, auch sagen, dass man schon im Verhalten des Eises auch schon Unterschiede merkt zu den vergangenen Jahrzehnten. Aber da gehören ja noch ganz viele andere Aspekte dazu, ganz viele andere Disziplinen auch, Biochemie, selbst Atmosphärenbeobachtung, die sich halt auch da im Eis niederschlägt. Aber das ist, glaube ich, was ich nur kurz sage, um deutlich zu machen, wie kompliziert die ganze Angelegenheit, die da erforscht wird und warum es halt auch so viel Zeit braucht, um da zu erforschen. Und vielleicht kann uns dazu Thomas Wunderlich in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr sagen, wie komplex eigentlich die Zusammenarbeit da ist.
Also das haben wir auch vor, als Thema auf jeden Fall zu machen. Ein Satz, den er mir irgendwann mal gesagt hat, bei einem unserer zahlreichen Treffen, die wir in den letzten Monaten hatten, ist mir da im Kopf geblieben. Der hat mal gesagt, also wo ich dachte, warum gerade am Nordpol, warum, da sagte, da ist im Prinzip der Bereich, wo für die gesamte Welt das Klima gemacht wird, weil da ganz viele Meeresströmungen zusammenkommen. Also es hat wohl eine ganz, ganz große Bedeutung und deshalb ist halt auch die Bedeutung dieser Expedition, glaube ich, so groß und heißt ja nicht, ist zwar ein selbsternannter Titel quasi vom, wo sie sich ein bisschen vom Alfred-Wegener-Institut so ein bisschen, ich will nicht sagen vermarkten, aber bezeichnet es ja selber als größte Arktis-Expedition aller Zeiten.
Genau. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du Thomas Wunderlich ein paar Mal getroffen hast in den letzten Monaten, Jahren. Hast auch, wenn man aufmerksam LR Online und die Lausitzer Rundschau gelesen hat, schon ein paar Mal darüber geschrieben. Beschreib doch mal, was für ein Typ Thomas Wunderlich eigentlich ist.
Der ist also wirklich erstmal, wenn man es jetzt mal so ein bisschen als aus Sicht der lokalen Zeitung sieht, also wirklich so ein echter Lausitzer Junge. Also ich würde jetzt mal sagen, ich muss mich ganz kurz erinnern, entweder in Cottbus geboren und in Lübben zur Schule gegangen oder umgekehrt, das weiß ich gerade gar nicht so genau, die biografischen Daten. Aber jedenfalls, der wohnt in Burg im Spreewald das halbe Jahr, wo er halt nicht unterwegs ist mit der Polarstern, ist er halt wirklich ein echter Spreewälder. Und wie habe ich ihn kennengelernt? Ja, also das ist wirklich jemand, der für diese Aufgabe brennt, also der nicht bloß sagt, ich fahre jetzt halt da als Job dieses Schiff. Beispielsweise, ich habe ihn getroffen gehabt, kurz vor seiner Abfahrt nochmal, haben wir so eine Geschichte gemacht, was denn so ein Kapitän eigentlich mitnimmt für dieses halbe Jahr in die Arktis. Und da hat er mir ganz stolz erzählt, dass er in seiner Freizeit quasi antiquarische Bücher sammelt, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, also Expeditionsbücher oder was mit Nautik. Und da hatte er gerade ein Buch in einem Antiquariat irgendwie ergattert gehabt oder gefunden gehabt über diese legendäre Antarktis-Expedition von Amundsen und Scott. Ich glaube sogar eine Erstausgabe. Und die wollte er mitnehmen und wollte sie halt dann in seiner Freizeit da auf dem Schiff lesen. Also wo man schon sieht, das ist ein positiv Verrückter, ja, also der da wirklich diesen Job lebt und da sein ganzes Herz irgendwie reinsteckt. Genau, und so habe ich ihn halt kennengelernt und so ist dann auch im Gespräch miteinander quasi die Idee zu diesem Podcast entstanden.
Ja, und der sich auch aktiv für genau diese Aufgabe entschieden hat, also die eigentlich quasi den Karriereweg gehabt hätte, irgendwie Handelskapitän zu sein und dann aber sagte, das kommt mir irgendwie nicht so ausfüllend vor, ich würde lieber das machen.
Genau, also er hat wirklich das Kapitänspatent, glaube ich, auf ein Containerschiff gemacht und sagte dann mal wörtlich, diese Schachteln durch die Gegend fahren ist ihm einfach zu langweilig. Ja, also und hat dann halt wirklich geguckt, was könnten weitere Schritte für ihn sein und hat dann großes Glück gehabt, weil so wie er das selber sagt, wenn du auf der Polarstern irgendwie einmal in so einer Position bist, dann machst du das eigentlich irgendwie bis zu deinem Rentenalter. Und er hatte das große Glück, dass jemand gerade irgendwie in Ruhestand gegangen ist und er, glaube ich, auch über diese Wege erster Offizier dann da Fuß gefasst hat und jetzt seit einigen Jahren dann schon wirklich da einer von zwei Kapitänen dieses Forschungseisbrechers ist.
Und das ja auch noch als relativ junger Kapitän sozusagen.
Genau, er ist jetzt 40, also da fehlt mir ein bisschen, das kann ich schwer einordnen, weiß nicht wie alt so ein Kapitän, aber es ist schon so, dass ich dachte so, er ist das glaube ich jetzt schon seit, sieben Jahren, weiß ich gar nicht genau, müsste ich nachlesen, aber wo ich schon dachte so, mein lieber Mann, das ist ja, wie gesagt, Forschungseisbrecher, 100 Leute an Bord, Extremwettersituationen, das Eis rundherum. Also es ist schon eine Verantwortung, wo man sagen muss, Hut ab, ja, das kriegt mancher wahrscheinlich feuchte Hände da bei dem Gedanken.
Genau. Wie gesagt, du hast schon ein paar Mal über Thomas Wunderlich geschrieben. Wir verlinken die entsprechenden Artikel auch in den Shownotes von dem Podcast jetzt nochmal. Aber wir machen jetzt einen Podcast und schreiben gerade keinen Zeitungsartikel. Wie bist du darauf gekommen, gerade das Medium für jetzt diese die aktuelle Expeditionsgeschichte zu wählen?
Wir haben gemeinsam überlegt gehabt mit Thomas mal. Ich fand es halt extrem spannend zu sagen, er ist ursprünglich weiter geplant, dass er ein halbes Jahr da wirklich an Bord ist. Corona hat diese Zeit jetzt ein kleines bisschen verkürzt. Dass wir überlegt haben, wie können wir quasi diesen Spreewälder regelmäßig begleiten. Und dann haben wir halt über die technischen Möglichkeiten auch geredet, haben die da Internet an Bord, wo man auch mal ein Bild oder ein Filmchen oder irgendwas schicken kann. Das ist alles ein bisschen schwierig. Aber er sagte halt, telefonieren funktioniert ganz gut. Und dann haben wir halt, als er dann wirklich an Bord war, mal so einen ersten Telefontest gemacht, weil ich da so ein bisschen Zweifel hatte, ob dieses Satellitensystem da wirklich tauglich ist, auch wegen Sprachverzögerung und so, aber es ging. Und dann haben wir halt gesagt, Mensch, was halten wir denn beide davon, wenn wir quasi einmal in der Woche telefonieren, zeichnen das einfach auf, nehmen jetzt die technischen Störgeräusche, die dieses Telefonsystem mit sich bringt, in Kauf und machen da ein bisschen, ich will nicht sagen, machen das ein bisschen zum Programm durch diesen, das heißt ja Anruf aus der Arktis, also ist klar, dass das kein ganz sauber aufgezeichnetes Gespräch sein kann. Ja, und so ist halt so Stück für Stück diese Idee entstanden und die haben wir jetzt einfach mal gestartet und ich bin auch überzeugt davon, dass die Expedition läuft ja bis Ende September definitiv, dass es genügend Stoff geben wird, um da Woche für Woche wirklich über irgendeinen kleinen Aspekt dieser Expedition zu berichten und dass wir uns darüber unterhalten, genau.
Genau, das ist dann die Idee für die kommenden Folgen, auf die man sich jetzt noch freuen kann. Wann war das erste Mal, dass du dann mit Thomas Wunderlich auf dem Schiff telefoniert hast?
Das ist jetzt 2 Wochen her. Wie gesagt, normalerweise sollte er am 1. April das Kommando übernehmen. Durch Corona, also der Kapitän und ich glaube noch ein paar andere höher gestellte Besatzungsmitglieder oder Forscher sollten eigentlich mit dem Flugzeug dahin kommen. Corona hat halt alle Flugbewegungen eingestellt, auch in diesem Bereich. Und das wäre eine russische Fluggesellschaft gewesen. Die hat halt gesagt, wegen der Situation können wir das momentan nicht machen. Und da stand, glaube ich, so wie ich das richtig immer so ein bisschen zwischen den Zeilen mitbekommen habe, wirklich die ganze Expedition auf der Kippe. Weil du nicht einfach sagen kannst, naja, die Leute lassen wir an Bord, die haben ja auch nicht das Proviant wahrscheinlich um dann bis September durchzuhalten. Und dann haben sie halt wirklich überlegt, wie kriegen wir diesen Mannschaftsaustausch hin und wie kriegen wir da im Prinzip neue Vorräte auf das Schiff. Und da haben sie sich halt überlegt, das Alfred-Wegener-Institut, die haben mehrere Forschungsschiffe und haben halt 2 andere deutsche Forschungsschiffe im Prinzip mit Proviant und der Mannschaft beladen und sind hochgefahren, irgendwie Richtung Spitzbergen. Die Polarstern musste sich mit der damals darauf befindlichen Besatzung im Prinzip von ihrer Scholle lösen. Die haben irgendwo ein Rendezvous gemacht, die 3 Schiffe, haben Besatzung und Dings ausgetauscht. Und dann ist Thomas mit dem Schiff wieder hochgefahren quasi und hat die Scholle wieder gesucht. Und als er an Bord war, war quasi unser erster Telefontermin. Also nicht sofort am nächsten Tag, aber als sich alles ein bisschen eingespielt hat und die Scholle wieder gefunden war, haben wir gesagt, so, jetzt können wir in Ruhe mal uns 10 Minuten nehmen und können mal telefonieren.
Genau. Daran sieht man ja auch schon, dass halt Corona tatsächlich da auch einiges durcheinander gewürfelt hat. Es war ja sowieso gerade für die Kapitäne, die beiden Kapitäne des Schiffs, ein ambitionierter Plan, dass halt während, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die restlichen Crewmitglieder, die restlichen WissenschaftlerInnen einen viel kürzeren Austauschrhythmus haben, hatten sich die beiden Kapitäne ja darauf geeinigt, dass halt in 2 halbjährige Abteile nur zu trennen, wo jetzt das erste davon noch ein ganzes Stück länger wurde und das zweite ein Stückchen kürzer.
Genau, also so war das. Ich weiß gar nicht, wie der andere, ich glaube, der heißt Schwarz mit Nachnamen, der Kapitänskollege, der war halt bis jetzt da dann federführend auf dem Schiff und jetzt hat der Thomas das Kommando übernommen und soll halt bis Ende September, Anfang Oktober, ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, es ist der 10. Oktober, wo das Schiff wieder anlegen soll in Deutschland, also jedenfalls so in der Drehe, bis dahin hat Thomas jetzt das Kommando auf dem Schiff, genau.
Ja. Dass das nur über Telefon funktioniert, hast du gerade schon gesagt, dass man das auch ein bisschen hört, ist klar. Mhm. Was sind denn die technischen Voraussetzungen für Thomas, dort vom Schiff Kontakt aufzunehmen?
Telefon geht relativ normal über ein Satellitentelefonsystem, das Iridium heißt. Ich habe mal geguckt, jetzt in Vorbereitung ganz kurz auf die Sendung, das kostet aber ordentlich Geld, kostet irgendwie so für den, der anruft, kostet irgendwie die Minute über 1 Euro. Wenn wir da anrufen würden, das ginge wohl technisch auch, ist aber ein bisschen komplizierter, dann kostet sogar über 2 Euro. Und wie gesagt, da halt der Weg extrem lang ist des Signals und die Abdeckung wahrscheinlich da oben in der Region, müssen die ja nicht ganz, ganz viele Bandbreiten sozusagen zur Verfügung stehen, weil da oben ist ja nicht besiedelt oder irgendwas. Hast du halt da wirklich eine ganz kleine Sprachverzögerung drin. Also es ist ein bisschen das System, was die da vorhatten, hat Thomas mal erzählt, hast du wirklich so ein bisschen wie beim Funken. Also du hast eine Frage gestellt, musstest 2 Sekunden warten, die musste erst gesendet werden, der musste die verstehen und dann hast du irgendwann eine Antwort gekriegt da mit Sekundenverzögerung. Das ist jetzt im Prinzip, du hast teilweise das Gefühl, dass er mehr oder weniger neben dir sitzt oder im Nachbarort ist und du telefonierst. Also das ist das eine. Internet funktioniert wohl, also die haben da irgendwie, er als Kapitän hat, glaube ich, ein bisschen mehr Datenvolumen, aber es ist relativ beschränkt, was die da wirklich benutzen können. Das meiste geht natürlich logischerweise, weil das der Kern der Expedition ist, für Forschungsdaten und sowas drauf, die wahrscheinlich irgendwie an ihre Basisstationen senden. Also WhatsApp funktioniert ganz super, da tauschen wir uns relativ regelmäßig aus und verabreden halt einen Zeitraum, das muss ja auch für ihn passen. Kann ja nicht einfach sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt mal von der Brücke weg, um jetzt mal ein Telefonat zu führen, sondern man muss das immer so ein bisschen tagesaktuell dann wirklich verabreden. Ja, und das ist dann wirklich, dann sitze ich an meinem Telefon, es klingelt irgendwann und dann ist er dran.
Genau, das heißt, als Besatzungsmitglied, als Kapitän kann man dann dort schon auch per Internet Verbindung nach Hause halten, aber eben eher auf Bandbreiten weniger intensive Weisen und zum Beispiel Zoom-Meetings, wie sie ja jetzt gerade populär sind, würde das halt stark überfordern. Deswegen die Telefontechnik, die das natürlich ein bisschen aufwendiger macht, die ist, wie gesagt, du hast schon angesprochen, dass es auch nicht ganz billig ist, das ganze System. Das heißt, und neben der Zeit, die Thomas wunderlich zur Verfügung steht, ist das sicherlich auch noch ein Faktor, der die Länge so ein bisschen begrenzt dann dabei der Gespräche. Und diese Verzögerung, die du angesprochen hast, heißt natürlich auch, dass wir noch ein bisschen Arbeit damit haben, das dann so aufzubereiten, dass es sich wie ein flüssig aufgenommenes oder gehaltenes Gespräch anhört.
Genau, also ein bisschen Kosmetik machen wir daran schon. Vielleicht mal, um nochmal als Beispiel mal zu sagen, wo man mal ein Gefühl hat für die Datenmenge. Also er selber hat den Podcast noch nie gehört, ja, weil er halt über Spotify oder irgendwas, das sind dann schon Datenvolumen, die er nicht bewegen kann. Also er hat mir irgendwo letztens mal ein Bild geschickt gehabt, was er fotografiert hat von einer Eisbärenfamilie. Das musste er so extrem runterrechnen, bis er das wirklich rausgekriegt hat. Also es ist wirklich so nicht, wir hatten ja auch überlegt gehabt, nehmen wir ihn extra auf seine Stimmen und schneiden das dann zusammen. Das ist halt alles wegen dieser geringen Datenmengen, die man da bewegt, im Prinzip nicht möglich, dass wir jetzt auf diese Telefonvariante zurückgegriffen haben.
Genau, deswegen sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, beziehungsweise profitieren auch davon, dass das Alfred-Wegener-Institut die Expedition insgesamt ein paar Mediendaten, ein paar Bilder, ein paar Texte von der Expedition noch zur Verfügung stellt, weil es eben nicht so trivial ist, diese Bilder, die dabei entstehen, eben quasi in Echtzeit herzubekommen.
Ja. Genau, also die haben einen relativ guten, das kann man auch im Internet gut verfolgen, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, wo man immer aktuelle Bilder von der Expedition sieht, wo man aktuelle Nachrichten auch sieht, die haben, keine Ahnung, gibt es auch ein paar, ab und zu mal ein paar witzige Episoden, wenn da ein Eisbär irgendwie mal gucken kommt in das Camp, also das geht alles glimpflich aus bisher, wie ich das mitgekriegt habe, aber da entstehen halt auch mal nette Schnappschüsse, die man sich da angucken kann, auf der Seite, die wir gerne mal verlinken können.
Es geht hoffentlich auch glimpflich aus für die Eisbären, die
ja das davon gehe ich aus, genau.
Genau, und wo wir gerade schon die Expedition, die Medienarbeit, die die Expedition selber auch macht, ansprechen, können wir gleich mal unsere ersten Podcast-Grüße als quasi neu im in der Podcast-Community angekommen als Medienhaus senden. Denn es gibt auch von der Expedition selber zwei Podcasts, die man sich anhören kann, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr über die Expedition erfahren will. Der eine davon heißt The Ice Pod, ist auch auf Englisch, wie man im Titel schon anhört, wo unter anderem auch der Leiter der Forschungsabteilung, also der Thomas Rex ist
Expeditionsleiter
heißt es, glaube ich. Der koordiniert, wer welche Ressourcen bekommt. Denn die Ressourcenprobleme, die wir gerade angesprochen haben, gelten natürlich auch dafür, für die wissenschaftliche Arbeit selbst. Denn obwohl das eine große Expedition ist, gibt es viele Sensoren, viele Techniken, die nur für bestimmte Projekte so und so lange benutzt werden können. Das muss alles aufgeteilt werden. Also wer zum Beispiel mehr darüber erfahren will, wie das funktioniert, wie diese Entscheidungen getroffen werden, kann diesen Podcast hören. Und es gibt auch noch den Podcast Arctic Drift, also genau das, was wir vorhin beschrieben haben, dass das Schiff in dieser Scholle festgefroren ist und dann durch die Arktik driftet. Das Audiologbuch nennt das Alfred-Wegener-Institut diesen Podcast, der ist auch auf Deutsch, und auch darin wird noch ein bisschen mehr über die Hintergründe und über die tägliche Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt. Und mit diesen Podcast-Grüßen würde ich auch diese Sonderfolge beenden und mich bei dir bedanken, Daniel. Danke für das Gespräch.
Gerne.
Und beim nächsten Mal gibt es dann wieder wirklich einen Anruf aus der Arktis mit Thomas Wunderlich.
Genau, und diesmal wollen wir wirklich mal so ein bisschen den Fokus auf die Wissenschaft legen und wirklich mal gucken, was da gerade geforscht wird.
Genau, viel Spaß beim Hören davon. Ich bin gespannt. Du bist sicherlich auch gespannt, was Thomas Wunderlich dir erzählen wird. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer sind das auch. Tschüss.
Ciao.